Ich bin immer froh, wenn ich selbst während der Sommermonate so viele Gesichter sehe. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, dass seit letztem Sonntag wir 3 Sonntage ohne Kigo haben. Das heißt, nächsten Sonntag fällt er auch noch mal aus. Und trotzdem kommen Eltern mit Kindern. Und ich finde das ganz toll. Das ist ermutigend, zeigt, dass uns die Gemeinschaft wichtig ist untereinander. Ich habe gerade mal den Uwe gefragt. Der Mutter-Kind-Raum, der ist so ziemlich gefüllt. Aber wenn es irgendwelchen Kindern zu langweilig wird, die Möglichkeit ist auch noch in den Babyraum zu gehen. Da in beiden Räumen ist eine Übertragung. Also wie ihr euch am wohlsten fühlt und wie die Kinder sich am wohlsten fühlen, so könnt ihr entscheiden als Eltern. Ja, wir sind natürlich besonders glücklich über die beiden hier, über den Jonathan und die Lea. Die sind mit ihren Eltern gekommen, mit dem Benjamin und der Eva. Die Eva ist, glaube ich, heute Morgen nicht mit hier im Raum. Och. Also gut, die ist ein bisschen später gekommen. Ich hatte die Augen zu beim Singen. Für die Eva und der Benjamin, wir sind sehr froh, dass sie heute dabei sein können. Und ja, wir werden einen normalen Gottesdienst haben bis so 20 vor vielleicht. Und dann werden wir wie immer mit dem Schlusslied schließen. Und danach werden wir uns vom Livestream verabschieden. Denn dann werden Eva und Benjamin oder Benjamin wird uns dann noch ein bisschen aus seiner Arbeit berichten. Letzten Sonntag, wir sind im Kolosserbrief. Und letzten Sonntag hatte uns Gottes Wort davor gewarnt, uns auf Trugschlüsse oder Philosophien zu verlassen oder uns dadurch irre machen zu lassen. Das war eine klare Warnung und es war gleichzeitig auch ein klarer Hinweis auf den, der uns nicht irre macht, nämlich Jesus. Ist interessant, man liest immer wieder in der Zeitung, vor allen Dingen, dass Leute rumgehen, so Trickbetrüger, die alle möglichen Tricks entwickeln und anwenden, auf die Leute, oft ältere Leute, reinfallen. Die vertrauen dann diesen freundlichen Betrügern, sei es auf Kaffeefahrten oder durch Telefonanrufe oder durch freundliche Besuche und werden dann gleich um ein paar 10.000 Euro erleichtert. Also, um ganz ehrlich zu sein, ich wundere mich immer, wie solche Leute, ob die nie die Zeitung lesen oder nie Nachrichten hören, wie solche Leute immer noch drauf reinfallen. Ist jedes Mal erschreckend und die Leute tun einem auch leid, wenn man sowas sieht oder liest, dass sie auf Betrügereien reingefallen sind. Und davor hat er Paulus gewarnt. Und wir haben gesehen, dass im geistlichen Leben auch Betrüger rumlaufen. Ihr Lehrer, Leute, die uns mit ihren Trugschlüssen, so formuliert der Paulus es, mit ihren Trugschlüssen und ihren Philosophien wegziehen wollen von der Wahrheit, von Jesus. Und ja, ihr Lieben, geht uns doch eigentlich allen so. Man wundert sich auch da manchmal, dass Leute sich durch geistlich angehauchte Philosophien sich dann wegziehen lassen von dem, was keine Philosophie ist, sondern von dem, was Gottes Wort sagt. Und doch ist es so. Irgendwann stellen sie sich dann die Frage, wie kann es sein, dass ich alles bei Jesus finde? Danke, Markus, für die Liedauswahl heute. Also ich habe fast bei jedem Lied gedacht, man passt wie die Faust aufs Auge. Die Lieder, die wir heute gesungen haben, die sind so eine tolle Vorbereitung für das, worum es dem Paulus hier in Kolosser 2 geht, wenn wir heute durch die Verse 9 bis 15 lesen. Wie kann es sein, dass alles, was wir brauchen, das war, glaube ich, das letzte Lied, dass alles, was wir brauchen, zu finden ist in Jesus. Wenn wir es mitgesungen haben, dann gehen wir ja wahrscheinlich davon aus, dass dem so ist. Und der Paulus beantwortet die Frage in den nächsten Versen. Lass mich nochmal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken. Ja, das, was wir gesungen haben, alles, was wir brauchen, ist in dir. Herr, öffne du uns die Augen und das Herz, dass wir das erkennen, nicht nur mit unserem Kopf, sondern mit unserem Herzen und dann auch wirklich in unserem Leben danach leben. Herr, in dir ist die Fülle. Wir beten dich an. Amen. So, die Antwort, wie kann das sein, dass alles, was wir brauchen, in Jesus zu finden ist, finden wir in Kolosser 2, 9 bis 15 und die Verse möchte ich lesen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Wieder, wie in den anderen Versen zuvor, in Kapitel 1, die ersten Verse in Kapitel 2, steigt Paulus sofort ein mit Jesus. Ihm geht es immer um Jesus und auch hier. Natürlich geht es um Gott. Es geht immer um Gott. Aber manchmal ist uns ein Gott ohne Körper schwer vorstellbar. Wir möchten irgendwas sehen. Wir möchten irgendwas anfassen, was Greifbares haben. Vielleicht haben wir auch schon mal ein Kind sagen hören, wie die kleine Sonja zu ihrer Mutter sagte, Mama, ich mag dich mehr als Gott. Gut, Kindermund. Und die Mutter war ganz entsetzt und sagte, sowas darfst du nicht sagen. Ja, aber ich mag dich wirklich lieber als Gott. Die Mutter sagt, ja, Sonja, wie kommst du denn da drauf? Warum sagst du sowas? Und das Mädchen antwortet, weil ich dich umarmen kann. Und das war mir so ein Bild, wir möchten auch einen Gott, der zum Anfassen ist, der greifbar ist, den wir verstehen können. Und wir verstehen, was das kleine Mädchen meinte. Als Jesus Mensch wurde, da hat er uns Gott nahegebracht. Er hat uns einen Gott zum Anfassen gezeigt. Und das mehr oder weniger sagt er das auch nicht mit den Worten. Aber Jesus sagt in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Und in Kapitel 14, Vers 9 sagt er, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich kennt, der kennt Gott. Wer Jesus kennt, der kennt den lebendigen, dreieinigen Gott. Umgekehrt stimmt es natürlich auch. Wer Jesus nicht kennt, der kennt Gott nicht. Der kennt auch nicht ein bisschen von ihm. Dem fehlt's. Mit den zwei Worten, in ihm und mit ihm, ist euch vielleicht aufgefallen, die kommen immer wieder im Text vor. Mit diesen Worten spricht der Paulus über Jesus. Sechsmal kommen die Worte mit ihm oder in ihm in den wenigen Versen vor. Und die stärksten Worte, die würde ich sagen, sind gleich die ersten beiden Verse, die wir gelesen haben. Vers 9 und Vers 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Die kleine Sonja, die wollte irgendjemanden zum Anfassen, irgendjemanden zum Umarmen. Und wir wollen auch einen Gott, den wir verstehen können. Den wir vielleicht nicht greifen, aber begreifen können. Niemand hat Gott gesehen. Warum eigentlich nicht? Warum hat Gott sich eigentlich nicht so, jetzt außer durch Jesus, so gezeigt? in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit. Gott selbst gibt uns eine Antwort darauf, denn der Mose hatte auch dieses Verlangen. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott antwortet ihm in 2. Mose 33, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Gott in seiner Größe, in seiner Heiligkeit, Herrlichkeit, Gerechtigkeit, Allmacht, Vollmacht, Allwissenheit zu sehen, Gott in seiner ganzen Göttlichkeit zu sehen, als nicht verklärter, als sündiger Mensch, als Mensch hier auf der Erde, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir würden schmilzen wie Schnee in der Sonne. Wir würden vergehen. Kein Mensch, der mich sieht, wird leben. Aber all das ist auch überflüssig. Hier auf der Erde. Wir werden Gott sehen. Aber hier auf der Erde, wir brauchen ihn nicht zu sehen. In Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 18, da heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe, denn er hat uns von ihm erzählt. Jesus, der Sohn Gottes, der selbst Gott ist, so übersetzt es die Neues Leben Bibel. Und das ist auch die Aussage, mit der Paulus heute Morgen unseren Text beginnt, in Vers 9. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist das, womit der Paulus anfängt. Und da ist unser erstes in ihm. In ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die Fülle der Gottheit. Möchtest du Gott persönlich kennenlernen? Wie geht das? Lerne Jesus kennen. Möchtest du Gott besser kennenlernen? Lerne Jesus besser kennen. Möchtest du so viel wie möglich, so viel wie es geht von Gott, wende dich an Jesus, finde es in ihm. Benötigst du himmlischen Beistand? Den brauchen wir ja alle. Manche brauchen ganze Zugladung voll, manche brauchen Lastwagenladung voll. Manchmal so, manchmal so. Brauchst du Beistand vom Himmel? Finde Beistand von Gott in Jesus. Brauchst du Trost? Finde Trost bei Jesus. Brauchst du Hilfe in persönlicher Not, in irgendeinem Schaden, den du hast? Brauchst du Hilfe, Sünde zu überwinden? Finde es in Jesus. Denn in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Was Gott dir geben kann, gibt er dir durch Jesus. Verstehe das nicht falsch. Jesus ist kein Glücksrad, an dem wir drehen, oder kein Wunschkarussell, keine Wunschparade, wo wir unsere Wünsche äußern und dann, wenn wir Glück haben, dann liest uns Jesus jeden Wunsch von den Augen ab. Glücklicherweise ist das nicht so. Sonst ging es uns schlecht. Aber Jesus möchte unser Herz. Er möchte, dass wir uns unserer Menschlichkeit bewusst sind, unserer Bedürfnisse bewusst sind, unserer Fehlbarkeit und dann zu ihm kommen. Und es kann sogar sein, dass dann manchmal unsere Not, die wir empfinden, gar nicht unsere wirkliche Not ist. Und Jesus hilft uns auf eine ganz andere Art und Weise und wir merken plötzlich, uns ist geholfen. Weil er weiß, was wir wirklich brauchen. Jesus hilft so, wie er es für richtig hält. Und so ist es richtig. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle, auch die Allwissenheit, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das bedeutet auch mit ganzer Liebe, mit der Fülle göttlicher Liebe wird sich Jesus uns zuwenden. Mit der Fülle göttlicher Liebe liebt Jesus dich. Und manche von uns, die schreien im Herzen, oh Halleluja, ja, das ist richtig, das weiß ich, preis dem Herrn. Und andere sagen, kann nicht sein. Kann nicht sein. Er kennt mich ja. Der kann mich gar nicht so lieben. Jesus kann mich nicht so lieben wie den, der zwei Reihen hinter oder vor oder neben mir sitzt. Weil er weiß, wie ich bin. In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Die ganze Fülle göttlicher Liebe. Und die hat er dir entgegengebracht. Das Kreuz gibt Zeugnis davon. Mehr Liebe hätte er nicht zeigen können. Mit ganzer göttlicher Gnade wird er dir begegnen. Auch dir. Denken wir doch an den Schächer am Kreuz. Was für ein Elend. Was für ein Sünder. Er hat sein ganzes Leben ohne Gott gelebt. Sein ganzes Leben Gott abgelehnt. Er war ja wahrscheinlich in Israel groß geworden. Denn er wurde ja in Jerusalem gekreuzigt neben Jesus. Hatte sich einen Dreck um Gott geschert. Und er konnte sein Leben auch nicht mehr ändern. Und er konnte auch nichts mehr beweisen, dass er es wirklich ernst meinte, als er zu Jesus sagte, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und trotzdem, Jesus begegnete ihm in der Fülle der göttlichen Gnade und sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Mit ganzer göttlicher Allwissenheit wird Jesus uns verstehen. Und viele von uns, vielleicht alle von uns, sind durch Zeiten gegangen, wo wir uns gesagt haben, keiner versteht mich. Keiner hat das durchgemacht, was ich durchmache. Keiner steht vor dem Berg von Problemen, vor dem ich stehe. Keiner versteht mich. Doch, einer versteht dich. Jesus. Denn in ihm wohnt die Fülle der Gottheit. In ihm wohnt die Fülle der Allwissenheit. Er versteht dich. Mit ganzer göttlicher Weisheit wird er dich leiten. Du brauchst Weisheit, ich brauche Weisheit. Ich brauche jeden Tag Weisheit. Du brauchst Weisheit? Stehst du vor bestimmten Fragen? Kaufe ich das? Verkaufe ich das? Ziehe ich um? Bleibe ich hier? Heirate ich? Heirate ich nicht? So viele Fragen, 100 Fragen und wir brauchen Weisheit. Und die Bibel sagt, wir bitten Gott und er wird uns gerne Weisheit geben. Und wir dürfen uns vertrauensvoll an Jesus wenden, denn die Fülle der göttlichen Weisheit ist in ihm. In ihm ist alles, was wir brauchen, wie wir es gesungen haben. Die Frage, die man sich stellen könnte, ist, wenn wir in ihm all das haben, wenn in ihm die Fülle der göttlichen Liebe und Weisheit und Allwissenheit und Gnade und Führung und allem, wenn das alles in Jesus ist, warum wenden wir uns so selten an ihn? Ich stelle mir die Frage selbst. Warum gehen wir nicht mit allem, mit den großen Dingen, mit den kleinen Dingen zu ihm und reden mit ihm darüber? Mit den Dingen, die uns wirklich im Magen liegen, die uns nachts nicht schlafen lassen. Damit gehen wir vielleicht noch zu ihm. Aber so viele Dinge, wo wir nicht zu ihm gehen. Warum eigentlich? Also mir sind zwei Antworten gekommen. Es gibt vielleicht mehrere. Eine Antwort könnte sein, wir meinen vielleicht, wir bräuchten keine himmlische Hilfe. Ganz ehrlich, manches Mal, ich versuche ja immer, dahin das Gebäude zu vermeiden, ne? Zumindest die Arztpraxen. Und versuche immer, ja, geht schon noch. Aber wie oft bin ich zum Arzt getigert, wenn ich dann mal gegangen bin, ohne vorher zu bitten, Herr, hilf du doch das, was weiß ich, dass meine Schulter wieder wird oder dass der Kopf wieder wird oder dass die Hand wieder wird oder was auch immer. Wie oft gehe ich zum Arzt, bevor ich zu Gott gehe? Obwohl das Natürlichste doch wäre, dass ich mit Jesus darüber rede. Also ein Grund, warum wir nicht zu Jesus kommen, in dem die Fülle von all dem ist, was wir brauchen, ist, wir denken, ja, wir brauchen keine himmlische Hilfe. Das kriege ich auch so hin. Die andere Möglichkeit ist, wir könnten ja auch denken, vielleicht führt mich Gott so, wie ich es gar nicht will. Ich bitte ihn um Weisheit, ich bitte ihn um Führung und ich möchte hierher gehen, aber Gott sagt, geh daher. Ja, dann frage ich ihn besser gar nicht. Kann das auch sein? Kann das auch sein? In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Lass uns viel öfters, regelmäßig, täglich, immer mit allem zu ihm kommen und ihn in seiner Fülle, aus seiner Fülle, von seiner Fülle Gebrauch machen. Auch Kolosser 2, Vers 10 spricht nochmal davon. Ich lese den Vers. Er sagt, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, in Jesus, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Nicht nur ist in Jesus die Fülle der Gottheit, Paulus schreibt, in ihm, in Jesus sind wir zu dieser Fülle gebracht. Wir haben Zugang dazu. In Jesus zur Fülle gebracht. Gestern habe ich über die Benzinpreise geschimpft. Ich habe ganz vergessen, dankbar zu sein, dass ich ein Auto habe. Und vorgestern habe ich über die Lebensmittelpreise geschimpft. Und habe ganz vergessen, dankbar zu sein, dass ich nie im Leben Hunger gehabt habe. Und vorgestern, da habe ich über das Wetter gestöhnt. Und habe ganz vergessen, dankbar zu sein, dass Gott verheißen hat, bis dass die Welt untergeht, wird nicht aufhören, Sommer und Winter, Saat und Ernte, Tag und Nacht. Und am Mittwoch habe ich geklagt, dass mein Hemd einen Flecken hat. Und habe ganz vergessen, dankbar zu sein dafür, dass ich noch 10 andere Hemden im Schrank habe. Versteht ihr, was ich meine? In Jesus haben wir die Fülle. Wir haben 1000 Gründe, warum wir uns freuen können und warum wir dankbar sein können. Klagen entstehen meistens dann, wenn wir auf uns sehen und merken, dass unsere Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Dass unsere Vorstellungen sich nicht verwirklichen. Wir sehen auf uns, auf unsere Defizite, auf unsere Alltagsnöte und vor allen Dingen sehen wir darauf, dass uns Rechte weggenommen werden, die wir doch eigentlich haben. Und wir klagen, weil wir auf uns sehen. Und wir danken, wenn wir auf Jesus sehen. Je klarer wir Jesus erkennen und je mehr wir eintauchen in die Fülle, die wir in Jesus haben, je mehr wird sich unser Herz in Dankbarkeit und Freude erheben für das, was wir in Jesus haben. Unsere Probleme, die lösen sich dann vielleicht nicht in Luft auf. Die nimmt Jesus uns nicht immer weg. Aber sie werden kleiner im Vergleich zu dem, was wir in Jesus haben. Zur Fülle gebracht in Jesus, aber eben auch nur bei Jesus. Such deine Zufriedenheit in erster Linie nicht bei Menschen, denn Menschen enttäuschen. Such deine Erfüllung nicht in materiellen Dingen. Jesus sagt, auf der Erde kann alles durch Rost und Motten zerfressen werden, sondern bei den ewigen Dingen. Such deine Zufriedenheit nicht in den digitalen oder anderen Ablenkungen, die uns heute geboten werden. Die werden alle irgendwann uninteressant. Denk mal an das Telefon. Ich weiß nicht, wie lange es das jetzt gibt. Gibt schon urlang. Aber Telefon, manch einer hat kein Telefon mehr. Der hat heute ein Handy. Denk mal an das Handy. Mein erstes Handy, da konnte man mit telefonieren. Aber telefonieren ist ja out heute. Dann kam erstmal die SMS. Danach kam E-Mail. Da braucht man kein Telefon mehr. Nur noch einen Anschluss. Und heute hat man die Messenger-Dienste. Irgendwann wird alles uninteressant. Such deine Zufriedenheit. Nicht, dass wir diese Dinge ablehnen. Wir müssen die nicht ablehnen. Aber such deine Zufriedenheit bei Jesus. Denn in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Die nächsten 3 Verse nennen uns einige Segnungen, die wir in Jesus finden. Da heißt es in Kapitel 2, Verse 11 bis 13. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. So, hier ist nicht die Rede von der physischen Beschneidung am Körper, sondern von der geistlichen Beschneidung unseres Herzens. Und die Neues Leben Bibel, die übersetzt das mit den Worten, durch eure Zugehörigkeit durch Christus wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Und das ist eine Segnung, die du und ich haben, wenn wir in Jesus sind, wenn wir Jesus kennen. Jesus hat das alte Leben, das alte Wesen abgetrennt, unsere Herzen beschnitten und hat uns ein neues Herz gegeben. Ein Herz aus Stein hat er ausgewechselt gegen ein Herz aus Fleisch. In 2. Korinther 5, Vers 17 haben wir diesen Vers, wo es heißt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Durch unsere Zugehörigkeit zu Christus wurden wir abgetrennt von unserem alten Wesen. Und das ist ein Handeln Gottes, ein inneres Handeln Gottes, das an unseren Herzen geschieht. Und nachdem es geschehen ist, sprich nachdem wir uns bekehrt haben, nachdem wir gerettet wurden, wird es sichtbar in unser Leben, in unserem Leben. Denn wer mit Jesus lebt, der ist dem alten Leben gestorben, der ist auferstanden zu einem neuen Leben und dieses Leben ist mit Jesus. Und hier wird es ganz deutlich, wie wichtig dieses in Jesus sein, wie wichtig das ist. Nur in ihm, nur in Jesus werden wir von unserem alten Leben erlöst. Da ist sonst niemand, der das könnte. Jesus erlöst uns von unserer sündigen Vergangenheit. Nur in ihm erhalten wir neues Leben, ewiges Leben, befreites Leben. Ein Leben, das jetzt hier auf der Erde schon anfängt. Wer zu Jesus gehört, der hat ewiges Leben. Aber es bringt uns hinein bis in die Ewigkeit. Ewig bei Jesus. Vers 12 nimmt dann nochmal Bezug auf das Thema, das wir vor 2 Wochen durchgenommen haben. Da heißt es, geht es um die Taufe. In der Taufe bezeugen wir, dass wir zu Jesus gehören. Unser altes Leben mit Jesus stirbt, wird begraben und wir kommen dann mit Jesus, wie Jesus lebendig wurde, so kommen wir mit ihm in ein neues Leben. In der Taufe bezeugen wir das. Wir bezeugen, dass Jesus gestorben ist und wir mit ihm, dass Jesus auferstanden ist und wir mit ihm und dass wir jetzt in Jesus sind. Bekehrung und Taufe, ohne dass sich unser Leben verändert. Nochmal, Bekehrung oder auch Bekehrung und Taufe, aber unser Leben verändert sich nicht. Gibt die Berechtigung, ein dickes Fragezeichen hinter die Echtheit der Hinwendung zu Jesus zu machen. Wer ein neues Leben hat, der hat neues Leben, der lebt nicht mehr im alten Leben. Wen Jesus aus der Finsternis erkauft hat, der hat der Finsternis den Rücken zugekehrt und Jesus sich zugewandt. Und das wird im Leben sichtbar werden. Und wenn es nicht sichtbar wird, dann darf man fragen, ob sich da wirklich was verändert hat. Die Segnung in Jesus, von der wir in Vers 11 lesen, lautet demnach, wir sind befreit vom Alten, hineingebracht in ein neues Leben. Und die Segnungen in Jesus, die uns Vers 13 und 14 nennen, die können wir zusammenfassen, nämlich Vergebung, völlige Vergebung. Ich lese die Verse 13 und 14. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Habt ihr das gehört? indem er euch alle eure Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Auch diese dritte Segnung, die wir in Jesus haben, die ist gewaltig. Vers 13. In ihm lebendig gemacht durch die Vergebung unserer Sünden, aller unserer Schuld. Weil Jesus uns unsere Schuld vergeben hat, darum sind wir lebendig. Mit dieser Schuld wären wir tot. Wir sind nur lebendig in Christus, weil er uns unsere Schuld vergeben hat. Es will aber auch heißen, wenn Jesus dir deine Schuld nicht vergeben hat, dann bist du weiterhin tot in deinen Sünden. Lebendig wirst du nur dadurch, dass Jesus deine Schuld vergibt. Und das ist das hier, was der Paulus sagt in Vers 13, mit ihm lebendig gemacht, indem er alle Übertretungen vergeben hat. Das macht Vers 14 super klar. Da geht es um eine Schuldschrift. Eine Schuldschrift gegen uns. Unsere Sünden, haben wir vergangenen Mittwoch drüber nachgedacht. Unsere Sünden, die bleiben nicht geheim. Früher oder später kommen die raus. Allerspätestens vor dem großen weißen Thron im Himmel. Unsere Sünden bleiben nicht geheim. Der Allwissende, der Gerechte, der Heilige Gott, der weiß um unsere Sünden. Da gibt es eine Schuldschrift. Und wir müssen uns jetzt nicht vorstellen, dass Gott im Himmel sitzt oder irgendein Engel, der den Auftrag von Gott im Himmel hat und der beobachtet den Wolfgang und den Benjamin und den Uwe und so ein paar andere noch und der sitzt da mit einer großen Feder und schreibt fleißig mit, was alles an Schuld in unserem Leben gekommen ist. Den Schuldbrief, den braucht kein Engel zu schreiben. Den Schuldbrief, den schreiben wir selbst. Wenn wir sündigen, dann erscheint das auf unserem Schuldschein. Das ist alles aufgelistet. Da wird nichts übersehen. Selbst wenn wir ganz schnell hintereinander sündigen, kommt alles drauf. Aber klar, genauso klar ist auch, dass dieser gesamte Schuldbrief, alle Übertretungen heißt es hier, dieser gesamte Schuldbrief ist ausgelöscht, ist zerrissen, ist verbrannt, ist unwiederbringlich weggetan. Das ist das, was der Vers 14 uns hier sagt. Der Schuldbrief, der steht nur dann über deinem Leben, wenn du ein Leben ohne Jesus führst. Dann steht der Schuldbrief da. Aber wir sind lebendig gemacht in Christus und der Schuldbrief ist zerstört und zerrissen. Mehr als 400 Jahre vor der Geburt Jesu sagte der griechische Dichter Agathon, selbst Gott kann die Vergangenheit nicht ändern. Historisch gesehen hatte er recht, die Vergangenheit, die lässt sich nur in Science-Fiction-Filmen zurückdrehen und dann die Gegenwart irgendwie anders gestalten. Im normalen Leben ist das nicht möglich. Aber als Gott Jesus sandte, als Jesus kam und am Kreuz für uns gestorben ist, da wurde der Schuldbrief unserer sündigen Vergangenheit getilgt. Weggetan, ausgelöscht, heißt es. Da ist nichts mehr. Ich fand ein interessantes Gedicht von einer Dichterin, Louisa Fletcher heißt sie. Ich habe die erste Strophe mal aufgeschrieben. Ich wünschte, es gäbe einen wunderbaren Ort, genannt das Land des Neubeginns, wo alle unsere Fehler und alle unser Leid und all unser armer, selbstsüchtiger Kummer wie ein schäbiger alter Mandel an der Tür fallen gelassen werden könnte und nie wieder angezogen würde. Einen wunderbaren Ort des Neubeginns, wo man das Alte ausziehen und was Neues anziehen kann und das Alte bleibt hinten und das Neue bleibt an. Und ich glaube, wir alle haben uns schon das sowas gewünscht. Vielleicht auch nach unserer Bekehrung. Einfach einen Neuanfang. Und dieser Ort, den diese Louisa Fletcher sich wünscht, dieser Ort, der wird hier beschrieben. In Vers 14. Ein Ort, wo unsere Schuld und unsere Fehler und unser zu kurz kommen und unser Leid und unser Kummer und unser ganzer Schuldschein hingebracht werden kann. Die gesammelten Werke unserer Übertretungen, und wir dürfen sie abgeben an diesem wunderbaren Ort. Und das ist das Kreuz. Da haben wir eben so tolle Lieder drüber gesungen, über dieses Kreuz. Das ist das Land des Neubeginns. Das ist der Ort, wo wir den Neuanfang machen. Da finden wir Ruhe für unsere Seelen. Und da dürfen wir immer wieder hin zurückkommen. Zum Kreuz. Vielmehr zu dem, der am Kreuz gestorben ist. An diesem Ort am Kreuz, da heißt es in Vers 15, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Halleluja. Das geschah am Kreuz. Da wurde Satan öffentlich an den Pranger gestellt, weil Jesus den Sieg errungen hat. Und er triumphierte. Am Kreuz, am offenen Grab der Auferstehung, am offenen Grab Jesu, da und nur da finden wir die Fülle der Gottheit in Jesus. Und nur in Jesus. Denn nur in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und wir sind zur Fülle gebracht in ihm. Und wer das begreift, dass wir in Jesus, im Auferstandenen, wer das begreift, dass wir in ihm zur Fülle gebracht sind, der wird sich doch nicht länger von Brot und Wasser ernähren. Der wird doch nicht weiter rumlungern und woanders suchen. Peter Kreft heißt der, der die Geschichte erzählt hat von einer nicht gerade reichen Familie, die vielleicht vor 100 Jahren oder so Europa verlassen wollte, um ein Leben in Amerika zu beginnen. Sie hatten gespart, sie hatten lange gespart, um sich die Tickets leisten zu können fürs Schiff. Damals ging alles noch per Schiff. Und sie hatten die Tickets gekauft und sie waren an Bord und das Schiff stach in See. Und kurz nachdem das Schiff in See gestochen war, rationierten sie erstmal ihr Essen, was sie sich mitgebracht hatten. Brot und Käse wurden rationiert, so dass es auch reichen würde. Nach 3 Tagen beschwerte sich der Sohn der Familie und sagte zum Vater, ich hasse Käse-Sandwiches. Wenn ich nichts anderes esse, bevor wir nach Amerika kommen, dann werde ich sterben. Und der Vater hatte Mitleid und kramte den letzten Groschen aus der Tasche und sagte, hier, geh in die Schiffsküche und hol dir ein Eis. Und der Junge ging und der Junge blieb. Er blieb lange weg und eine lange Zeit später, dann kam er wieder und lachte übers ganze Gesicht. Und sein Vater fragt, ja, wo warst du denn? Ja, sagt der Junge, ich war in der Schiffsküche. Ich habe ein Eis gegessen und ich habe 3 Eis gegessen und ich habe ein Steak gegessen zu Abendbrot. Und der Vater sagt, alles für einen Groschen? Da sagt der Junge, nee, das Essen war umsonst, es kommt mit dem Ticket. Und ist es nicht oft so, dass wir uns von Brot und Wasser ernähren? Und wieder Brot und Wasser. Vielleicht hat es sogar am Anfang gut geschmeckt. Aber es bleibt bei Brot und Wasser. Und wir merken gar nicht, dass wir in Jesus die ganze Fülle haben. Dass wir in Jesus alles haben. Er hat am Kreuz den Schuldschein zerrissen. Wir sind in ihm und er in uns. Und Tag für Tag für Tag haben wir in Jesus die ganze Fülle bereit, die er für uns hat. Ihr Lieben, lasst uns nicht woanders suchen. Lasst uns nicht woanders suchen, sondern lasst uns die Fülle finden und immer wieder suchen bei Jesus. Und da werden wir sie finden. Wir wollen zum Schlusslied aufstehen. Und ich möchte mich hier schon vom Livestream verabschieden, der nach dem Schlusslied dann abgeschaltet wird.